25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by XR. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 13. Gast in Season 17 ist Matthias Reit, Senior Ökonom bei Raiffeisen Research. Er analysiert Österreichs Volkswirtschaft und Österreichs Wohnimmobilienmarkt. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Lieber Matthias, servus und herzlich willkommen.
Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich höre dich oft, ich bin Podcast-Fan, zuletzt beim Paul Zödi, super Ausführungen zum Wohnimmobilienmarkt, auch darüber werden wir dann lange sprechen, aber auch bei dir, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich finde bei LinkedIn einen Eintrag, April 2011 ist es bei der RBI losgegangen und du bist noch immer beim gleichen Institut, das ist häufig bei deinen Kollegen und Kolleginnen der Fall. Ja, wie ist es bei dir gelaufen? Einstieg 2011, was waren da die Vorboten dazu, dass du diesen Job gewählt hast?
Ja, ich muss dich da korrigieren. Genauer gesagt bin ich schon im März 2010 bei Raiffeisen Research gestoßen. Ja, wie ist es dazu gekommen? Einigermaßen unspektakulär. Ich habe an sämtliche Chefökonomen Österreichs eine Bewerbung geschickt und der Peter Brezenschek war der Einzige, der nicht nur geantwortet hat, sondern der mich sogar auch eingeladen hat. Und deswegen sitze ich hier. Also im März 2010 oder April 2010 habe ich angefangen. Erst als studentische Aushilfskraft und ein Jahr später, als dann mein Vorgänger das Weite gesucht hat, habe ich dann meine Chance bekommen als Junior-Analyst. Ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit. 2010, 2011, Griechenland-Krise hat da gerade ihren Ausgang genommen. Die anderen Länder mit Hilfsprogrammen, Irland, Portugal, teilweise noch aus Bankenrettungspaketen in Spanien, die folgten in Kürze. Naja, also wurde ich dann praktisch ins kalte Wasser geworfen. Vom Anfang an bis zum heutigen Tag, wo ich hier bei dir sitze, lieber Christian,
bin ich. Als Karrierehöhepunkt kann man sagen.
Ja, genau, das ist der vorläufige Höhepunkt.
Genau,
ja,
vorläufige da kommt Punkt. Something more.
Aber so die einzige Konstante, die mich in diesen Jahren seit 2010 oder 11 begleitet hat, das ist die Analyse der österreichischen Volkswirtschaft, mein Brot- und Buttergeschäft sozusagen. Aber im Laufe der vielen Jahre, mittlerweile habe ich aufgehört zu zählen, es sind 15 Jahre, im Laufe dieser vielen Jahre haben dann die anderen Länder, die ich zwischenzeitlich analysiert habe, gewechselt. Und es waren dann so illustre Namen dabei wie Irland, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, die wir eben dann auch während der Eurozone-Schuldenkrise verstärkt unter die Lupe genommen haben. Das war dann teilweise auch meine Aufgabe, also wie gesagt, ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Ich durfte dann mir die Verschuldungsproblematik dieser Länder anschauen und das war keine schöne Sache.
Kann ich mir vorstellen.
Ich durfte Budgetpläne wälzen, war keine angenehme Sache, ja, aber hat natürlich trotzdem Spaß gemacht und man hat viel gelernt. Und also ich bin praktisch ein Kind der Eurozone-Schuldenkrise, wenn man so möchte.
Muss ich dich noch kurz unterbrechen? Ich muss jetzt nämlich noch dem Peter Brezenschek, dem guten Herrn Bre, einen Credit geben, weil ich glaube, du bist jetzt schon der 10. in diesen knapp 400 Folgen, der beim Peter die First Steps bekommen hat, der geantwortet hat auf eine Aufnahmeanfrage oder wie auch immer das jetzt heißt. Ja. Und da gehört dem Peter schon ein Credit, dass er ein guter Talente-Erkenner war.
Muss ja, man mal sagen, ich bin ihm auch zu Dank verpflichtet. Und wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben, kaltes
Wasser. Bei der Eurozone-Schuldenkrise. Also genau. Ich möchte jetzt hier keinen innerlichen Vortrag machen, sondern einfach nur den Werdegang ein bisschen darlegen. Also in der Eurozone-Schuldenkrise bin ich praktisch bei Raiffeisen Research an Bord gegangen. Naja, und dann ging es Schlag auf Schlag, beziehungsweise war da mal ein bisschen Ruhe. Dann kam der Brexit, dann kam Trump 1, dann kam Corona, dann kam der Angriffskrieg Russlands, dann kam Trump 2 und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier, genau.
Also, diese Länder analysiere ich nicht mehr, weil sie jetzt auch nicht mehr so im Fokus stehen. Brot- und Buttergeschäft, wie erwähnt, die Analyse der österreichischen Volkswirtschaft von A bis Z und seit auch einigen Jahren, seit Anfang 2020, ein verstärkter Blick auf den österreichischen Wohnimmobilienmarkt, nicht nur in seiner Gesamtheit, sondern auch detailliert auf die einzelnen Bundesländer und sogar auf die einzelnen Bezirke. Ich kann mich daran erinnern, so richtig begonnen haben wir das im Februar 2020, beziehungsweise dort hatten wir unsere erste Pressekonferenz zum Wiener Wohnimmobilienmarkt. Das war dann so ja schon Richtung Ende Februar 2020, wo man sich nicht mehr ganz sicher war, ob man noch die Hände schütteln soll.
Genau. Und dann war man sich sicher, man soll es nicht schütteln.
Ja, und dann gab es dann nur noch virtuelle Pressekonferenzen. Ja. Auch spannend, aber natürlich sind wir alle froh, dass das nicht mehr der Fall ist.
Siehst du, du bist ins kalte Wasser, den habe ich mir jetzt aufgehoben, den schlechten Schmäh, du bist ins kalte Wasser geworfen worden, bevor das Eisbaden modern geworden ist. Das macht halt jeder zweite Gast. Machst du was auch hin und wieder?
Eisbaden, nein, ich komme jetzt ursprünglich von der Nordsee und da ist das Wasser immer kalt.
Da ist man schon.
Insofern ist das schon de facto Eisbaden, ja. Aber so dieses echte Eisbaden, was du jetzt ansprichst, nein, das mache ich nicht.
Das nicht. Gut. Peter Brezinschek habe ich erwähnt. Du hast einige Länder genannt, nicht genannt hast du Slowenien, weil ich möchte bei deiner Figurenzeichnung auch noch, du hast etliche Preise gewonnen, wie ich glaube zu wissen. Overall Forecaster Nummer 1, Nummer 2 für verschiedene Länder. Wie wichtig sind Auszeichnungen für das, was man geschafft hat?
Ja, es sind zum gewissen Grade auch Bestätigungen der eigenen Arbeit, weil die eigene Arbeit besteht zu einem wesentlichen Teil natürlich auch im Blick in die Zukunft. Und bei einem Ökonomen bedeutet der Blick in die Zukunft, wie geht es weiter mit der Konjunktur, wie geht es weiter mit der Inflation, wie geht es weiter mit den Zinsen. Und wenn man dort dann ja praktisch mit Brief und Siegel bestätigt bekommt, dass die eigenen Prognosen, der eigene Blick in die Glaskugel so falsch am Ende des Tages ja nicht gewesen ist, dann ist das natürlich eine nette Auszeichnung. Also Prognosen, sage ich immer, sind dazu da, um revidiert zu werden. Aber in manchen Fällen waren sie dann halt augenscheinlich, wie ich jetzt dann von dir auch wieder höre, doch nicht so falsch. Und ja, wir haben gerade auch in den letzten Jahren für Österreich, Focus Economics hat uns dort, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir waren fast jedes Jahr oder jedes Jahr zumindest mit einem Stockerl-Plätzchen dabei. Also Plätze 1, 2 und 3, was die Prognosequalität für die österreichischen Wirtschaftsindikatoren anbelangt, da waren wir immer gut unterwegs. Und ja, wir haben auch in vielen Fällen einen richtigen Riecher auch bewiesen. In vielen Fällen ist es ja auch nicht nur reine Mathematik, sondern es gehört auch ein bisschen Bauchgefühl dazu. Und gerade auch, wenn ich mich zurückerinnere an Corona, waren wir doch fast die Ersten, die jetzt dann der bis vor damals kurzer Zeit nicht für möglich gehaltenen Realitäten, nämlich einer historischen Rezession, wie wir sie seit 45 in Österreich nicht gesehen haben, ins Auge geblickt haben. Also wir waren sehr früh dabei anzuerkennen, dass es wirklich eine veritable Rezession war, während andere ihre Prognosen eher noch so in Trippelschritten runtergenommen haben.
Und wir haben uns eigentlich auch nicht wirklich erholt, muss man sagen. Und dein enger Weggefährte, Head of Raiffeisen Research, der Gunter Täuber, der Nachfolger von Peter, wird mit mir ziemlich zeitgleich mit dir jetzt über aktuelle Ausblicke und so weiter. Was das gesamte Bild betrifft, mit dir möchte ich gern bei den Wohnimmobilien im Speziellen bleiben und zuerst noch eine Sache nur abstecken für die Hörerinnen und Hörer. Ich komme eher aus der Aktienbubble und da schauen wir uns natürlich immer den ATX an und da waren ja bis vor kurzem drei große Werte, die Immofinanz, die CIMO, die SIMO. Ist das auch irgendwie in deinem Bereich reingefallen oder wie seid ihr da aufgestellt bei Raiffeisen Research?
Wir hatten das klar getrennt. Ich bin aus der makroökonomischen Analyse im Brot- und Butterberuf Volkswirt und ich stelle praktisch einen ökonomischen Blick auf den Immobilienmarkt an. Quasi die Vogelperspektive auf den Immobilienmarkt, der Blick eines Volkswirts auf den Immobilienmarkt und versuche halt so praktisch mit meinen Werkzeugen, mit meinen Methoden und auch mit meinen Betrachtungsweisen mich dem Thema Wohnimmobilien, Immobilienmarkt zu nähern, ist eine andere Perspektive als jetzt die Mikroperspektive. Also ich habe eher so diesen Top-Down-Ansatz. Die Kollegen haben eher den Bottom-Up-Ansatz, wo man halt Bilanzen wälzt, sich Firmenergebnisse anschaut und sich so ein Bild vom Immobilienmarkt macht. Ich habe die andere Perspektive. Ich schaue aus der Vogelperspektive auf den Immobilienmarkt. Und ich glaube, das ist, wenn man die Mikroperspektive und die Makroperspektive einnimmt, auch eine gute und sinnvolle Ergänzungen mit diesem Blick eines Volkswirts auf den Immobilienmarkt haben wir in Österreich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil so diese makroökonomisch fundierte Betrachtungsweise des Themas Immobilien, Das gibt es so oder in dieser Form in Österreich sonst auch kein zweites Mal. Und da ergeben sich da auch immer interessante Schlussfolgerungen. Also wir haben auch sehr starken Fokus auf die Bevölkerungsentwicklung, auf demografische Komponenten. Und mit der Bevölkerungsentwicklung steht und fällt natürlich am Ende auch der Immobilienmarkt. Das ist völlig klar.
Das heißt, du hast direkt kein Corporate Research gemacht und eine BUWOG und eine Convert, wenn ich die Vergangenheit noch kurz hochzeichne, wären dir aber näher gewesen als Immofinanz oder CRIMO, weil die mehr im Gewerbebereich tätig sind. Ne?
Genau, also ich wäre eher bei denen näher dran gewesen, den Fokus auf das Thema Wohnen haben.
Genau, dann lassen wir den Konjunktiv weg und gehen zu deinem Fokus. Ich habe dich vor 13 Monaten, wir nehmen Mitte Februar 25 auf Jänner 24, sage ich jetzt mal Neujahrsempfang der K3, zum 100er dieser wunderschönen Bank möchte ich nochmal gratulieren. Da warst du einer der Vortragenden, eben dem Finanzminister unter anderem. Und da warst du selbst, hast du mal im Vorgespräch auch erzählt, ein bisschen die Spaßbremse, weil der Ausblick auf den österreichischen Wohnimmobilienmarkt vor vermögenden Privatkunden war damals für die nächsten Quartale nicht der optimistische. Ich möchte dich jetzt bitten, gemeinsam mit mir diese Zeitreise der letzten 5 Quartale, also 24 komplett, beginnend mit der K3-Veranstaltung und dann jetzt, wie wir jetzt aktuell im Q1 25 dastehen, noch durchzugehen. Wie hat sich der Wohnimmobilienmarkt vielleicht mit Fokus Wien entwickelt?
Nun, wie hat sich der Wohnimmobilienmarkt entwickelt, ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich war damals beim K3-Neujahrsempfang so, ja, ich will nicht sagen die Spaßbremse, aber ich habe dann doch eher einen Verhaltenausblick auf den Immobilienmarkt gegeben. Meine Aussage war, die größeren Preisrückgänge, die stehen uns noch bevor. Natürlich keine sonderlich optimale Botschaft für ein Neujahrsempfang, wo es eher darum geht, positiv, optimistisch aufs neue Jahr zu blicken. Aber natürlich, das war Anfang 2024, die Zinswende war in vollem Gange. Wir hatten die KIMV-Verordnung und der Gegenwind für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt, der war natürlich beträchtlich. Und in der Tat, zu Jahresbeginn, Anfang 2024, also im ersten Quartal, sind die Immobilienpreise dann auch ja nochmal ein Stückchen weiter nach unten gegangen. Aber das muss man dann schon sagen, rückblickend auf das Jahr 2024 hat es sich doch besser entwickelt, als man das gedacht bzw. befürchtet hat. Also wir haben Anfang 2024 nochmal einen kleinen Preisrutsch gesehen. Danach hat man mit Blick auf Wohnimmobilien im Verlauf des Jahres 2024 aber schon Stabilisierungstendenzen gesehen. Und ja, wenn man jetzt mal nicht nur auf das Jahr 2024 blickt, sondern mal die gesamte Episode seit dem Aufkommen dieses doppelten Gegenwindes, nämlich Zinswende und KIMV Mitte 2022, dann muss man sagen, ja natürlich, wir haben auf dem österreichischen Immobilienmarkt einen preislichen Wetterumschwung gesehen, aber ein vielfach befürchtetes preisliches Gewitter, also ein deutlicher Einbruch der Immobilienpreise, das war ja gerade die Diskussion. Mitte 2022. Zinsen rauf, Preise runter, das war die große Frage. Nein, diesen deutlichen Rückgang der Immobilienpreise, den haben wir nicht gesehen. Seit dem preislichen Höhepunkt im dritten Quartal 2022 bis Q4 24 ist Wohneigentum österreichweit nur um 5% billiger geworden. Und wer hätte das gedacht am Vorabend von Zinswende und KIMV, dass wir ein doch überraschend moderates preisliches Minus auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt sehen. Naja, das war der einfache Part. Die schwierigere Frage ist natürlich, wie geht es weiter auf dem Immobilienmarkt? Und wir haben im Jahr 2024 eben eine, wenn man so möchte, Preiskorrektur im Schritttempo gesehen. Da gehen wir davon aus, die läuft jetzt so langsam aus. Also grosso modo erwarten wir in Gesamtösterreich im Jahr 2025 stagnierende nominale Immobilienpreise und spätestens 2026 können wir dann wieder über leichte nominale Preisanstiege sprechen. Wir haben da so Preisanstiege knapp über der Inflation so im Kopf. Also ja, Preise werden dann wieder steigen, aber natürlich sind wir dann nicht dort, wo wir dann bis Mitte 2022 waren mit unter zweistelligen Preisanstiegen von 10% und mehr. Das muss man auch immer sagen. Und der Wiener Markt, naja, bisschen ausholen, in den letzten zweieinhalb Jahren durch den doppelten Gegenwind war natürlich Leistbarkeit oder ist es weiterhin Leistbarkeit das große Thema, der zentrale limitierende Faktor für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Und in diesem Umfeld hatten natürlich die besonders teuren Pflaster in Österreich, wie Tirol, wie Vorarlberg, wie aber auch Wien, keinen allzu leichten Stand, weil die Leistbarkeit innerhalb Österreichs wird maßgeblich durch die unterschiedlichen Preisniveaus definiert, weniger durch die Einkommensunterschiede. Da gibt es relativ geringe Schwankungen, weil wir halt eben auch das Steuer- und Sozialsystem haben, was da ausgleichend wirkt. Nein, es waren innerösterreichische Preisunterschiede, die innerösterreichische Leistbarkeitsunterschiede bedingt haben. Heißt also, Leistbarkeit in Wien aufgrund des höheren Preisniveaus angespannter als im Burgenland, als in Kärnten, als in der Steiermark. Das sind Bundesländer, die sich ja noch mit einem blauen Auge durch die letzten 2,5 Jahre bewegen konnten. In Wien demgegenüber stärkere Preisrückgänge. Aber unsere positive Lesart auf den Wiener Markt ist, die fundamentalen Rahmenbedingungen sind weiterhin intakt. Wien wird auch in Zukunft zu den demografischen Spitzenreitern innerhalb Österreichs gehören, und wächst die Bevölkerung, wächst auch der Bedarf an Wohnraum. Und das wird analog auch wieder zu steigenden Preisen auf dem Wiener Wohnimmobilienmarkt führen und auch zu klar steigenden Mieten. Das sehen wir auch jetzt schon.
Mhm. Du hast jetzt nebenbei einmal KIM-Verordnung, einmal KIMV erwähnt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen Menschen vis-à-vis sitzen zu haben, der das den Hörerinnen und Hörern gut erklären kann, was die KIM-Verordnung war und was sie ausgelöst hat.
Ja, die KIM-Verordnung ist eine Verordnung, die bei der Kreditvergabe an private Haushalte gewisse Regeln auferlegt. Den Banken zum Beispiel darf der monatliche Schuldendienst nicht mehr als 40% des Einkommens betragen. Derartige Regelungen, die gab es schon vor dem Inkrafttreten der KIM-V, aber sie waren freiwillig. Ja. Nun, dann wurden sie aber im August 2022 von freiwillig auf verpflichtend umgestellt, also wenn man so möchte, scharf gestellt. Und das war gerade eben auch mit Blick auf dieses 40%-Kriterium ein großer Belastungsfaktor für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Warum? Naja, wir haben jahrelang steigende Preise gesehen. Allein die Leistbarkeit von Wohneigentum hat sich bei kreditfinanziertem Eigentumserwerb nicht verschlechtert, weil eben nicht nur die Preise gestiegen sind, sondern auch die Zinsen gesunken sind. Das hatte zur Folge, dass ein durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus im Jahr 2021 bei kreditfinanziertem Erwerb nur 30% des monatlichen Nettohaushaltseinkommens für den monatlichen Schuldendienst ausgemacht hat. Ja. Und diese 30%, die sind in den Vorjahren trotz der deutlichen Preisanstiege ja konstant geblieben, also die haben sich nicht verschlechtert, weil eben auch die Zinsen gesunken sind. Naja, eine Zinswende später sah das Ganze ganz anders aus. Wenn im Jahr 2023 ein abermals durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus mit einem Kredit erwerben wollte, hätte fast die Hälfte seines Nettohaushaltseinkommens für den monatlichen Schuldendienst aufwenden müssen. Und das war natürlich ein ganz großer Belastungsfaktor, ein ganz großer Bremsklotz für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt, weil einfach das Reservoir der potenziellen Käufer sehr, sehr klein geworden ist.
Und KIM verbindet man irgendwie mit einem Diktator aus Nordkorea. Was heißt KIM?
Was heißt KIM V? Gute Frage. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig auf die Reihe, ohne mich zu verhaspeln. Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsverordnung. Geschafft. Schwieriges Wort, und deswegen sagt man einfach KIM.
KIM-Verordnung. Und wie ist der Status der KIM-Verordnung jetzt?
Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass sie nicht Mitte dieses Jahres planmäßig auslaufen wird, sondern in die Verlängerung geht. Aber es sieht schon danach aus, oder es ist angekündigt worden, dass die KIM-Verordnung eben doch planmäßig auslaufen wird. Wobei dann gewisse Nachfolgeregelungen dann auch wieder in Kraft treten werden, freiwilliger Natur. Also man schaut den Banken weiterhin auf die Finger. Am Ende des Tages ist das aber gar nicht so das große Problem, weil einfach aufgrund der deutlichen Einkommensanstiege dieses gefürchtete 40% Einkommenskriterium, was der größte Belastungsfaktor war für den Immobilienmarkt, einen gewissen Teil seines Schreckens verloren hat. Ja, also wir haben eben nicht nur die steigenden Zinsen gesehen in den letzten Jahren und nicht nur die hohe Inflation, sondern eben auch deutliche Einkommensanstiege, was eben oftmals gerade mit Blick auf den Immobilienmarkt nicht sofort beachtet wird. Die Haushaltseinkommen dürften zwischen 2023 und 2026 um über 20% ansteigen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum sich die Leistbarkeit wieder in geordnetere Bahnen bewegen wird. Also zum Beispiel wäre im Jahr 2022 ein durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus erwerben wollte, hätte dafür fast 11 Jahres Netto-Haushaltseinkommen auf den Tisch legen müssen. Im Jahr 2025 reichen dafür nur mehr weniger als 8 Jahresnettohaushaltseinkommen, obwohl die Immobilienpreise ja kaum gesunken sind. Mhm. Ja? Also Immobilien sind zwar nicht viel billiger, aber trotzdem wieder leistbarer geworden. Das liegt eben maßgeblich an den Einkommensanstiegen und deswegen wird allein aufgrund dieser inflationären Einkommensanstiege, ja, diesem 40%-Kriterium schon gewisser Teil des Windes aus den Segeln genommen.
Schön, dass du das mal so klar aussprichst. Das habe ich so auch nicht auf der Rechnung gehabt, dass es da doch Faktoren gegeben hat. Ihr schaut euch mit Raiffeisen Research natürlich mehrere Länder an. Und wie ist der österreichische Wohnimmobilienmarkt jetzt im Vergleich zu den Nachbarländern aufgestellt? Kannst du da eine kleine SWOT-Analyse machen? Wo sind wir stark? Wo sind andere stärker? Und ich denke da auch zum Beispiel an den Faktor, dass man ja weiß, dass Österreich eine geringe Eigentumsquote hat jetzt. Und man hört ja raus, und du hast das auch erwähnt, du bist Deutscher. Vergleich mit Deutschland vielleicht. Wie stehen wir da ungefähr als Österreicher?
Ja, mit Blick auf die Eigentumsquote bekleckern sich beide Länder nicht gerade mit Ruhm. Also wir gehören dazu den europäischen Schlusslichtern. Und das ist natürlich mit Blick auf die spätere Altersvorsorge ein Problem, weil Wohneigentum eigentlich ein, also für viele ein Bestandteil der Altersvorsorge sein sollte, wenn man bedenkt, okay, es gibt eine Pensionslücke, die Pension ist niedriger als das letzte Erwerbseinkommen. Und wenn man dann nur die laufenden Betriebskosten zu zahlen hat, zu schultern hat und keine Mieten, die weiter steigen, dann ist das natürlich mit Blick aufs Alter ein nicht zu unterschätzender Fakt. Und was wir auch gesehen haben in den letzten 2,5 Jahren, je stärker die Eigentumsquote, desto geringer waren auch die Preisrückgänge, weil viele natürlich, gerade wenn sie die Immobilie auch bewohnen, die sie besitzen, gar keine Verkaufsabsicht haben und deswegen dort auch gar keine Immobilien auf den Markt gekommen sind. Ja? Aber du sprichst den Vergleich mit Deutschland an. Und ja, man hört, dass ich auch einen besonderen Blick auf Deutschland habe.
Du hast Norddeutschland erwähnt.
Norddeutschland habe ich erwähnt. Genau. Und das ist natürlich ein spannender Faktor. Also wir haben in Deutschland eigentlich schon im Sommer des Jahres 2024, also vor einem halben Jahr, die Diskussion gehabt, durchläuft der deutsche Wohnimmobilienmarkt bereits eine Trendwende, ist dort bereits Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Und meiner Meinung nach ja. In Österreich, das war auch damals unsere Conclusio, dauert es aber noch ein bisschen. Warum? Weil wir einfach auf dem deutschen Immobilienmarkt in den letzten 2,5 Jahren auch stärkere Preisrückgänge gesehen haben. Ja, also dieses Einpendeln auf einem neuen Gleichgewicht, ja, was einfach notwendig ist, das ist in Deutschland einfach schneller vonstatten gegangen. In Österreich waren die Preisrückgänge weniger stark ausgeprägt. Deswegen dauert es hierzulande einfach etwas länger als in Deutschland, bis man wieder in ein Umfeld steigender Immobilienpreise hineinkommt. Das ist quasi wie mit einem Autorennen. Wenn du Schritttempo fährst, der erreicht zwar ebenfalls das Ziel, braucht aber halt länger als seine schneller fahrenden Mitbewerber.
Inwieweit spielen eigentlich steuerliche Rahmenbedingungen in euer Research rein? Man hat ja immer wieder, hört man auch politische Ideen irgendwie, Eigentum spannender machen, zum Beispiel junge Menschen die erste Wohnung, sich da was bei der Grunderwerbsteuer zu überlegen. Spielt das rein bei dir, das steuerliche Rahmenumfeld?
Spielt jetzt nicht direkt mit rein, aber natürlich ist die Frage, wie man gerade auch Jungfamilien den Weg ins Eigentum ebnen kann. Und das ist sicherlich schwieriger geworden als vor ein paar Jahren. Ja? Die Preise sind kaum gesunken. Die Zinsen sind weiterhin hoch und werden noch höher sein als vor einigen Jahren. Und diese Frage, wie man die Eigentumsquote erhöhen kann, das ist eine wichtige. Und da ist natürlich die steuerliche Komponente eine Stellschraube, ja, wo man ganz klar drehen kann und auch drehen sollte.
Du bist auch immer wieder zu Gast bei Veranstaltungen. Ich habe jetzt in der jüngeren Vergangenheit nachgeschaut. Am Podcast habe ich gehört mit Paul Zödi, der war vor 4, 5 Wochen bei mir zu Gast. Immobilienstammtische macht er. Was sind da dort so deine Themen? Ich denke auch Wohnimmobilien als deine Expertise.
Ja, also wenn ich zum Immobilienstammtisch eingeladen werde, dann liegt es nahe, dass ich auch dort über Wohnimmobilien rede. Also ja, ich gebe dort einen Ausblick auf den Wohnimmobilienmarkt und ist auch für das Klientel dort. Ja. Mal, glaube ich, eine interessante Bereicherung, so ein Blick auf das große Ganze zu sehen. Ja, und ich rede eben dort nicht nur über den Wohnimmobilienmarkt von A bis Z, sondern auch, wie ist der Immobilienmarkt beeinflusst von der Konjunktur? Wie ist der Immobilienmarkt beeinflusst von der Zinsentwicklung? Und wie sind die Auswirkungen der geopolitischen Großwetterlage auf den Immobilienmarkt? Das ist eben auch eine sehr spannende Entwicklung, weil wir haben jetzt 25 Jahre Eurozone und diese nicht mehr ganz so junge Geschichte der Eurozone, die war wahrlich nicht arm an politischen und oder wirtschaftlichen Krisen. Wir haben es eingangs schon angesprochen. Finanzkrise, Eurozone, Schuldenkrise, Griechenlandkrise, Brexit und so weiter und so fort. Und weißt du besser als ich, das sind natürlich Episoden, die Aktienmärkte immer auf Talfahrt geschickt haben. Aktienmärkte sind Seismographen der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit und das haben die letzten 25 Jahre gezeigt. Genau in diesen Episoden hat gerade der österreichische Immobilienmarkt nicht einen Gang zurück, sondern nochmals einen Gang nach vorne geschaltet, also gerade in Phasen der politischen Unsicherheit. Das waren eigentlich gute Phasen für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt, wo wir eine nochmalige Beschleunigung der Preisdynamik gesehen haben. Also unsichere Zeiten waren für sich genommen eigentlich positive Zeiten für den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Stichwort Flucht ins sichere Betongold.
Und die lange Phase der Nullzinsen bis Negativzinsen im Corporate-Bereich.
Das war dann das Thema Grundbuch statt Sparbuch. Ja, genau. Aber gerade in diesen Phasen, wo die Volatilität an den Aktienmärkten, und wir haben uns doch angeschaut, überdurchschnittlich hoch war in diesen entsprechenden Quartalen, hat sich dann auch die Preisdynamik auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt verglichen mit der vorangegangenen Historie nochmals beschleunigt.
Ich glaube, meine persönlich beste Veranlagung im letzten Vierteljahrhundert war sicher das Eigentum in Wohnimmobilien in Wien. Auch verglichen mit anderen Assetklassen, sage ich jetzt mal subjektiv, ohne jetzt nachgerechnet zu haben. Ein weiterer Gast, wo du zu Gast warst, ich glaube auch, wenn er selber nicht dort war, du bist mein 13. Gast in Season 17. Mein 12. Gast war der Michael Regner von MRB Hotels, also Co-Founder oder Langenlois und so weiter, die Loisium-Gruppe und so weiter. Langer Rede, kurzer Sinn, du warst bei einer Veranstaltung von MRB Hotels. Was war da dein Bereich, den du gesprochen hast? Logischerweise Immobilien, aber...
Nein, nicht einmal. Also ich habe dort über die wirtschaftlichen und auch zinsseitigen Rahmenbedingungen des europäischen Hotelmarktes gesprochen, wie sie halt die Zinsen und auch die Konjunktur entwickeln und was das für Auswirkungen hat auf den Hotelmarkt. Und da ist es schon so, natürlich, wir haben gerade auch in Österreich eine gewisse Konsumschwäche. Und auch auf europäischer Ebene ist die Konsumentwicklung sicherlich nicht berauschend. Aber was wir da schon auch in den letzten Jahren in Europa, in der Eurozone gesehen haben, dass gerade auch die Hotelübernachtungen gegenüber anderen Konsumausgaben priorisiert worden sind. Ja, also wir haben in Österreich die Nächtigungsrekorde, wir haben auch in Europa, gerade was den Städtetourismus anbelangt, das Wort Overtourism ist ja schneller wiedergekommen, als man das während Corona gedacht hatte. Ja. Und das spiegelt sich eben auch in den Statistiken wider, dass die Haushalte nach Jahren der Entbehrung während der Lockdowns immer noch ein gewisses Nachholbedürfnis, was Konsumdienstleistungen anbelangt, haben. Und eben ja innerhalb der gesamten Konsumausgaben es schon auch eine Umschichtung gab. Weniger Konsumgüter, dafür mehr Konsumdienstleistungen und ja auch mehr Hotelübernachtungen.
Gut, und jetzt frage ich dich das noch, wo ich dich im Vorgespräch gefragt habe, ob ich dich das fragen darf. Da war jetzt viel Frage drin und jetzt kommt die Frage, reden wir doch noch kurz über den Jakobsweg bitte. Was waren deine Beweggründe, den Jakobsweg zu machen?
Der Jakobsweg, was waren meine Beweggründe? Naja, ich bin Analyst für die österreichische Volkswirtschaft und was liegt dann näher, als einmal Österreich wirklich kennenzulernen und zu Fuß zu durchwandern. Weil natürlich ist man öfter mal in Salzburg, in Graz oder auch in anderen größeren Städten, aber wirklich mal kleine Dörfer, kleinste Dörfer zu Fuß zu durchwandern, Land und Leute wirklich kennenzulernen. Das war meine große Motivation, den Jakobsweg zu gehen. Und Vorteil ist auch, es liegt direkt an der Westbahn. Das heißt, man ist dann immer wieder schnell in Wien. Also es ging sich dann auch noch zwischen Linz und Salzburg schöne Tagesetappen aus, wo man dann abends wieder in Wien war. Und also ich habe nicht alles an einem Stück gemacht, sondern halt dann immer, aber ich habe nicht geschummelt, muss man sagen. Also ich habe dann immer wirklich auf den Meter genau dort weitergemacht, wo ich dann eine Woche vorher, einen Monat oder ein paar Monate vorher aufgehört habe. Also ich habe nicht abgekürzt, nicht geschummelt. Und naja, irgendwann war ich dann an der Vorarlberger schweizerischen Grenze und habe mir gesagt, naja, das war jetzt Österreich, war schön, aber der Jakobsweg geht natürlich noch weiter, noch viel, viel weiter. Und so habe ich dann auch die Schweiz durchwandert und war dann 2018, schon ein paar Jahre her, 2018 ein, zwei Tagesetappen westlich, südwestlich der Schweizer Grenze, irgendwo in Frankreich, im tiefsten Frankreich. Naja, 2018, dann kamen die Kinder und jetzt sitze ich hier. Also seitdem habe ich dann keine weiteren Fortschritte gemacht, aber es ist noch auf meiner Liste.
Und schon, man nimmt schon Erkenntnisse mit und ich denke, du wirst unglaublich viel auch über deinen Research gesprudelt haben. Oder hast du das weggeblendet und warst nur mit dir dort am Jakobsweg? Warst du alleine unterwegs?
Ich war die meiste Zeit alleine. Teilweise hat mich meine jetzt Frau begleitet, damals Schön. Freundin und auch andere Freunde, die auch teilweise entlang der Strecke dann gewohnt haben. Mhm. Ich habe versucht, und das war auch eine Motivation, das Tagesgeschehen auszublenden, weil es ist einfach sehr, sehr erfrischend, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, wo ein enttäuschender ESM wirklich niemand interessiert.
Ja.
Ja, und das war dann wirklich auch ein sehr, sehr schöner Ausgleich und das Naturerlebnis, das ist einfach, war eine tolle Sache und wird fortgesetzt.
Wunderbar. Ich sage immer, ich bin den Jakobsweg auch gegangen, aber der Breite nach, du bist in der Länge nachgegangen. Ja, genau. Ich habe einmal die Straße überquert, aber du hin und wieder laufen und auch durchaus brav Schritte gehen. Lieber Matthias, was ist das, was dir an dem Job, wie du ihn so wirklich super, das sage ich jetzt mal, so ausführen kannst, auch die Bottomline eurer Erkenntnisse, was ist das, was dir daran taugt?
Es ist ein Job, wo einfach extremst viele Fachrichtungen zusammenfließen. Also wir haben natürlich betriebswirtschaftliche Entwicklungen, die eine Rolle spielen. Wir haben, ich habe es erwähnt, beim Immobilienmarkt demografische Entwicklungen. Wir haben politische Entwicklungen. Ja, also Psychologie. Wirtschaft ist ja auch ein Stück weit Psychologie. Ja, in Österreich haben wir eine Konsumschwäche, weil die Leute verunsichert sind. Ja, und auch das ist Psychologie. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Fachrichtungen kondensiert in ein Themengebiet herein. Und das ist eigentlich für mich so das Spannende an der ganzen Sache.
Jetzt schaue ich auf meinen Tisch und bin schon wieder verzweifelt, weil ich eigentlich zu Beginn der Folge fragen hätte sollen, Mannerschnitten oder Soletti, Süßes oder Salziges. Ich darf dir was anbieten.
Ja, ich bin nicht verzweifelt, sondern verärgert, weil ich schiel schon die ganze Zeit auf die Mannerschnitten.
Gesagt,
ich schiel schon so lange auf die Mannerschnitten, natürlich. Immer,
an
immer
dich,
süß.
An
immer
dich
süß.
Und da kriegst du jetzt auch noch Bonus-Content,
weil man Entschädigung,
vergessen
lange warten musste.
Entschädigung und ich spiele meine Abspannmusik. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Die Mannerschnitten haben wir auch noch reingebracht und die Soletti. Danke, Matthias, für diesen Deep Dive in den österreichischen Wohnimmobilienmarkt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, sehr inspirierend und viel dabei. Endlich haben wir KIM-Verordnung aufgelöst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Reinhören.
Ja, auch ein Tschüss von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören.
Wunderbar. Danke, ciao.